Guten Tag, Bernhard Fischer Appelt. Herzlich willkommen bei The German Quest. Bitte beenden Sie die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil...
Wir das Land der Dichter und Denker sind und Fantasie und Fiktion das Wichtigste ist für Innovation.
Die Herausforderung der digitalen Transformation ist...
Die Welt nicht von hinten oder vom Hinterhersein zu betrachten.
Veränderungen sind...
Großartig, weil es jeden Tag was Neues gibt.
Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen. Streaming oder Kino?
Streaming.
Meer oder Berge?
Mehr Berge, da kann man wandern und Skifahren.
Das letzte Buch, das Sie gelesen haben?
Narrative Economics von Robert Schiller.
Held Ihrer Kindheit?
Asterix und Obelix.
Danke, Ihre persönliche Moderation wird jetzt konfiguriert.
Hallo Bernhard, schön dich kennenzulernen. Ich bin Iva und weil wir uns in einer spannenden, aber auch sehr verspannten Zeit sprechen, will ich dir eine persönliche Frage als Vater, Unternehmer, Forscher, aber vor allem als Mensch stellen. Wie geht es dir denn im Augenblick?
Hallo Iva, mir geht's prima. Ich unterhalte mich gerne mit dir als Maschine. Und das steht aber auch ein bisschen so für die Zeit im Moment, weil ich mich relativ viel mit Maschinen unterhalte, mit meinem Laptop und mit meinem Mikrofon und mit meiner Videokonferenz. Und meine persönlichen Kontakte beschränken sich doch sehr auf meine Kids und meine Familie. Ja, das ist das Besondere an dieser Zeit.
Dazu poppt bei mir ein Zitat von Yuval Harari auf. Er sagt, die digitale Revolution ist Wirklichkeit geworden. Diese Entwicklung nehme ich als KI natürlich positiv wahr. Aber ich komme nochmal zurück zu dir. Die meisten kennen dich als Gründer und Geschäftsführer der Agentur Fischer Appelt. Aber seit 2018 forschst du außerdem an der Harvard University. Dein Thema? Die Dekonstruktion von Zukunftsprognosen. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Ich finde bemerkenswert, dass in jeder Zeit eine bestimmte Sichtweise der Zukunft sehr dominant ist. Man erwartet gemeinsam eigentlich das Gleiche, dass in Zukunft autonomes Fahren kommt, die Digitalisierung unendlich wird, der Klimawandel über uns hereinbricht. Und man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass das anders ist. Und deswegen wollte ich mal schauen, welche Konstruktion eigentlich hinter diesen Zukunftsprognosen steht, besonders die Digitalisierung.
Viele Zukunftsprognosen schüchtern Menschen regelrecht ein. Du sagst, wie ihr Menschen damit umgeht, hat viel mit den Narrativen einer Gesellschaft zu tun. Was meinst du damit?
Narrative sind so Denkmuster. Man hat festgestellt, dass viele Menschen bestimmte Muster sozusagen als selbstverständlich ansehen, Muster gelernt haben und dann die Fakten und die Realität danach sortieren. Die gucken also nicht zuerst die Welt an, wie sie wirklich ist und machen sich einen Reim drauf, sondern sie machen sich zuerst einen Reim und versuchen dann die Welt mit diesem Muster in Einklang zu bringen. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie solche Denkmuster funktionieren. Und es gibt eine große wissenschaftliche Diskussion darüber.
Und diese Diskussionen sind zudem recht aktuell und modern. Ich habe gerade in der letzten Zeit sehr viele Daten zum Begriff Narrative gefunden. Ich folgere daraus, über den Wert von Narrativen nachzudenken, ist im Trend.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es einen Hype gibt rund um den Begriff Narrativ, dass der in der öffentlichen Diskussion viel stärker verwendet wird, in der Wissenschaft auch. Er hat sich emanzipiert von der Frage, wie die Erzählstruktur von Geschichten, von Büchern, von Computerspielen oder von Filmen ist, sondern es geht jetzt auch um gesellschaftliche Muster. Ein Beispiel ist ein negatives Narrativ von Donald Trump, das des Wahlbetrugs oder genauer gesagt, diese Wahl wurde mir gestohlen. Das hat er ja schon Monate vor der eigentlichen Wahl gesagt und mit vielen scheinbaren Fakten zu belegen versucht. Und das ist sozusagen geschickt konstruiert gewesen, weil doch eine Menge Menschen ihm das abgenommen haben.
Wenn du sagst, dass Donald Trump dieses Narrativ konstruiert hat, meinst du damit, dass er dieses Erzählmuster erfunden hat? Werden Narrative generell erfunden oder gefunden?
Nein, das ist so, dass sie eher gefunden werden, weil das Narrativ des Wahlbetrugs ist so alt wie die Demokratie selber. Im Grunde bedienen sich ja alle Diktatoren der Legitimation von demokratischen Wahlen. Und Demokratie hat sich als Staatsform so durchgesetzt, dass selbst der schlimmste Diktator noch versucht, sie zu faken. Und Wahlbetrug ist deswegen ein großes Thema in der Demokratie. Dass sich allerdings der Trump das schnappt, also ein amerikanischer Präsident, sozusagen der Leader der freien Welt, der Anführer, dass der sich das ausgerechnet schnappt, das ist neu. Er hat sich aber eines alten Musters bedient, in überraschender Weise.
Das bedeutet, Narrative können in neuen Zeiten und in einer neuen Umgebung immer auch wieder neue Impulse setzen oder schlichtweg unbrauchbar werden?
Ja, diese Narrative, die ändern häufig ihren Charakter über die Dauer der Zeit. Zum Beispiel das Narrativ des amerikanischen Traums, das im Grunde schon in der Verfassung beschrieben ist und in der Nationalhymne, The Land of the Free, das Land der Freien. Der amerikanische Traum meinte ursprünglich Freiheit. Und seit der Zeit der 40er, 50er Jahre interpretiert man das sehr kommerziell. Also man sagt vom Tellerwäscher zum Millionär und meint es plötzlich geradezu monetär. Und dieser Charakter des Narrativs hat sich doch etwas verändert. Und so ist es häufig mit Narrativen, dass sie ihren eigentlichen Charakter verändern. Die Frage, dass neue Technologie, dass Innovation Arbeitsplätze kostet, die findet sich schon bei den alten Römern, die sich Gedanken darüber gemacht haben, was passiert, wenn man die Aquädukte mit Kränen baut und was machen dann die Sklaven. Also das ist ein Urnarrativ, aber es hat dann immer wieder eine neue Färbung, eine neue Richtung.
Wenn Erzählmuster also schon so lange existieren und quasi nur neu aufgewärmt werden, können Gesellschaften dann auch in ihren Erzählmustern festgefahren sein?
Ja, es gibt da so eine Hypothese, dass es ein Narrative Backlog gibt, also ein Hinterhersein der Bilder, der Muster, dass die Musterwahrnehmung, die Bilderwahrnehmung der Realität etwas hinterherhängt. Das kennen wir auch. Also es gibt viele neue Ideen, die in der Gesellschaft diskutiert werden über Gleichberechtigung, Equality oder über alle möglichen Dinge, wo aber die alten Bilder einen doch immer wieder einholen. Und es erst eine Zeit braucht, bis auch neue Bilder entstanden sind, neue Muster wahrgenommen werden. Also gerade weil viele Denkmuster eine lange Vergangenheit haben, ist es nicht so leicht, ihr zu entfleuchen. Deswegen kann eine Gesellschaft schon erstarren an ihren eigenen Mustern. Und vielleicht ist auch einfach noch nicht der neue Akzent beschrieben, die neue Idee auf den Punkt gebracht. Und vielleicht bedarf es dann eines neuen Musters wie Black Lives Matter, um das irgendwie auf den Punkt zu bringen, um als Gesellschaft mal wieder einen Schritt voranzukommen. Und das Arbeiten an diesen neuen Narrativen, an den neuen Akzenten in bestehenden Denkmustern, das ist deswegen wahnsinnig wichtig.
Wenn ich deutsche Narrative google, finde ich Aussagen wie Good Old Germany oder Made in Germany. Klingt ja erstmal schmeichelhaft, aber auf den zweiten Blick sind diese Narrative doch wirklich oldschool, oder nicht? Wie zufrieden bist du denn mit den deutschen Narrativen? Was stört dich oder was findest du gut?
Es ist interessant, wie sich Narrative auch in Deutschland verändern und entwickeln. Das hat man zum Beispiel sehr schön an der Zuwanderungsdebatte gesehen. Da hat mal ein deutscher Bundeskanzler die Green Card eingeführt als Gedanken und gesagt, es geht um indische Software-Experten, die eine Green Card brauchen. Und schon hatte sich das Narrativ der Zuwanderung verändert im Hinblick darauf, dass man sagt, wir brauchen hochqualifizierte Arbeitskräfte und müssen denen einen Zugang ermöglichen. Wie wir wissen, hat das Narrativ der Zuwanderung sich seither ein paar Mal gedreht. Also Dinge verändern sich auch in Deutschland. Deutschland ist natürlich letztlich ein Land, in dem viel Zuwanderung da ist. Und das hat das Land wahrscheinlich dem Land eher genützt, als es ihm geschadet hat. Ja, es gibt auch deutsche Narrative, die mich nerven. Was mich nervt, ist diese Dualität von dem typisch Deutschen. Dass wir immer typisch Deutsch als was Negatives verwenden, unser Licht unter den Scheffel stellen. So ein bisschen Selbstgerechtigkeit ist dabei, verbunden mit dem Wunsch, sozusagen moralisches Vorbild zu sein. Also Vorreiter im Klimaschutz oder Vorreiter hier und da zu sein und zu sagen, man zu denken, man würde sozusagen ganz weit vorne sein oder sein müssen. Man müsste sozusagen als so kleines und doch überschaubares Land Weltspitze sein. Das ist natürlich ein guter Ansporn, aber das ist irgendwie eine komische Haltung. Ist ein bisschen selbstgerecht.
Typisch deutsch, ein dualistisches Narrativ. Interessant. Einen Moment. Ich gebe das in die Suchmaschine ein. Als typisch deutsch gilt Pünktlichkeit, Regeln, Wurst, Bier, Autobahn, Mülltrennung und Kehrwoche.
Das ist richtig. Pünktlichkeit und so deutsche Tugenden. Ich meine, wenn man in Mexico City ist, dann singen die Taxifahrer Beethoven und pfeifen, trällern seine Melodien. Und für vieles, was unglaublich positiv ist, sind wir in der Welt bekannt. Was so typisch deutsch ist, wie die Pünktlichkeit oder wie diese Kunst und Kultur oder das Land der Dichter und Denker, was wir selbst vor lauter Technologiewahrnehmung häufig gar nicht mehr so richtig erleben, dass wir auch Dichter sind und was das eigentlich bedeutet.
Ich halte fest, Deutschland kann auch ein zeitgemäßeres Narrativ gut gebrauchen, Vorstellungskraft mobilisieren, Zukunftsprognosen erstellen, mutiger im Geschichtenerzählen sein. Bernhard, wie kann man das Wissen über den Wert von Narrativen praktisch ins Unternehmen tragen?
Ja, also wir beobachten natürlich ganz genau, wie unsere Kunden, wie im Marketing reagiert wird auf große Narrative. Ich meine, früher wollten alle werden wie Apple und Steve Jobs und wollten so erfolgreich sein wie er, ohne dass sie das Eigentliche, was ihn ausgemacht hat, nämlich er war ja ein Revolutionär und er war jemand, der ein Produkt von außen nach innen gedacht hat und nicht von seinem Inhalt nach außen hin gedacht hat. Das sozusagen die Konsequenz wollte man eigentlich nicht oder das den tieferen Sinn verstehen, wie das gemacht hat, sondern wollte im Prinzip sich an seinem Erfolg orientieren. Das Gleiche passiert jetzt wieder mit Elon Musk. Im Moment wollen doch sehr viele Unternehmen und unsere Kunden und auch viele im Markt wollen so werden wie Elon Musk. Sie wollen die Revolution des Automobilmarkts treiben und disruptiv Elektromobilität abbilden oder sie möchten auch gerne so eine gedankliche Leitfigur werden wie Elon Musk. Viele reiben sich an ihm, aber so die Grundkomponente, auf die einlassen, mag sich dann doch eigentlich keiner. Nämlich Elon Musk entwickelt ja systematisch Fantasien, wie das Hyperloop oder wie seine Mond- und Weltraumaktivitäten, entwickelt sozusagen Fantasien, Vorstellungskraft und mobilisiert Investoren für diese Vorstellungskraft. Ganz systematisch, ein klares Prinzip dahinter. Und das Mobilisieren von Vorstellungskraft in Bezug auf die Unternehmensstrategie, da könnten Unternehmen in Deutschland noch deutlich ambitionierter sein und mehr tun. Viele Unternehmen sind sehr solide aufgestellt und entwickeln sich ganz vorsichtig mit 2-3% Wachstum im Jahr nach vorne. Aber dass sie eine Fiktion mobilisieren, eine Markterwartung, das ist dann weniger der Fall.
Ist das also dein Geheimrezept, sich die Zukunft vorzustellen und im besten Falle dadurch mutige Ideen zu entwickeln, die das Leben der Menschen besser machen?
Viele Unternehmen sind in einem starken gesellschaftlichen Kontext, eigentlich fast alle. Ich meine, IKEA versucht, Einrichtungen und Möbel zu demokratisieren oder Stil, den sozusagen exklusiveren Stil, Design nach Hause zu tragen. Und H&M versucht, Haute Couture sozusagen für alle erlebbar zu machen, also die Mode zu demokratisieren. Viele Unternehmen beschäftigen sich in der, sagen wir, Fleischindustrie mit dem Narrativ des pflanzenbasierten, des Vegetarismus plötzlich. Und Milchhersteller überlegen, ob Hafermilch auch eine Milch ist und dieses Wort überhaupt verwenden darf. Sie befinden sich mitten in einer gesellschaftlichen Diskussion. Und deswegen ist es wichtig, die Narrative, die Denkmuster hinter dieser gesellschaftlichen Diskussion zu verstehen und sich dazu in einen Bezug zu setzen, sich die Narrative zunutze machen oder auch ab und an mal ein neues Narrativ zu prägen. Und das ist wichtig, daran zu arbeiten, an diesem Verständnis zuerst und auch an der Ambition, gesellschaftliches Denken gestalten zu wollen oder beeinflussen zu wollen und im positiven Sinne zu prägen.
Und wie entsteht überhaupt Neues?
Ich glaube, dass Innovationen zum einen immer eine technologische Grundlage haben. Also es gibt eine technologische Entwicklung, die man im Auge haben muss. Aber was genauso wichtig ist, ist eine fundamentale Frage, nämlich das ist die Frage der Dystopie und der Utopie. Man arbeitet immer gegen einen Feind, gegen eine Sache, die in Zukunft auf keinen Fall passieren sollte, gegen was Dystopisches. Ja, wenn die Bahnindustrie davon ausgeht, dass alle Autos in Zukunft autonom fahren, dann braucht man keine Schienensysteme mehr, weil dann ja Autos so sind wie Züge. Also da gibt's Gegner. Es gibt auch Gegner von Elektromobilität und auch es gibt Zukunftsentwicklungen, die man nicht möchte. Sich klar zu sein über Utopien und Dystopien, Das ist wichtig. Und genauso wichtig ist es, eine Fiktion zu bauen, also sich eine Vorstellungskraft zu entwickeln von Zukunft. Denn Zukunft ist immer eine Fiktion. Zukunft ist eine Vorstellung, die unreal ist, die eine Möglichkeit ist, aber keine Realität. Und deswegen, Fiktionen zu schaffen, ist wichtig für Leute, die in die Zukunft wollen, für Unternehmen wie für Menschen.
Aber hat Deutschland genügend Raum für Vorstellungskraft? Wenn ich Daten zu Zukunftsideen abfrage, finde ich meist Geschichten aus dem Silicon Valley oder China. Ist Deutschland als Technologiestandort schon längst abgehängt? Fehlt hier die Vorstellungskraft der Zukunft?
Also Deutschland ist natürlich ganz stark ein Land der Realitäten und der Solidität, des eingehaltenen Versprechens und des bewiesenen Erfolgs. Also die Brücken, die deutsche Ingenieure bauen, die halten vermutlich besser und die Flugzeuge funktionieren effizienter. Das ist ja ein Wert an sich, diese Solidität. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass viele kühne Erfindungen auch aus Deutschland kommen. Dass es ja verrückt war, eine motorisierte Kutsche zu bauen, die irgendwie einige zig Kilometer gefahren ist. Und es ist schön zu sehen, dass so viele große Sachen entstanden sind, auch durch eine Vorstellungskraft, dass man drauf gekommen ist, ein Flugzeugunternehmen zu entwickeln, aufzusetzen und zu gestalten, wie Airbus, was ganz anders funktioniert ist, dass man eine digitale Maschinenbaufirma in Deutschland macht wie SAP, die nicht eine Konsumertechnologie schafft, wo ein großer E-Shop dahinter ist, sondern im Prinzip wirklich Maschinen baut im Digitalen. Also das sind ja auch, da stecken ja große Fantasien, große Fiktionen, große Vorstellungskraft dahinter. Und darauf kann man auch setzen in Deutschland.
Wo liegen denn die größten Stärken der Deutschen? Wo ist Deutschland vielleicht sogar Vorreiter oder einen Schritt voraus?
Also die Welt wird immer komplexer, schwieriger, die Zusammenhänge kontrollierbar zu halten und sich nicht nur um das Einfache zu kümmern. Da ist Deutschland gut. Also der Supermarkt, der wird immer in Kalifornien der modernste sein, vermute ich mal. Wenn man den neuesten Supermarkt der Welt angucken will, dann fährt man einfach nach San Diego oder Los Angeles und schaut sich das dort an. Die Scannerkasse, die war dort schon 10 Jahre, bevor sie in Deutschland gekommen ist. Oder die Konsuminnovationen, die sind vielleicht dort stärker und schneller. Komplexe Dinge und schwierige Technologien, jetzt zum Beispiel die Frage, wie man in Zukunft Wasserstoff produziert und mobilisiert als eine neue industrielle Technik, das können deutsche Ingenieure ganz gut. Und da spielen sie mit an der Weltspitze, auch wenn die Gesellschaft ein Klima dafür schafft, solche Technologien zukunftsfähig zu machen. Und in meinem Feld ist das auch so, sozusagen solide Geschichten zu erzählen und nicht nur einen Fake zu setzen, sondern wirklich was zu verändern und auch Narrative zu schaffen, die auch wirklich den Nagel auf den Kopf treffen, die sozusagen da besser zu mobilisieren. Da sehe ich hier eine gute Grundlage in Deutschland.
Bernhard, kannst du hier auch eine Trendprognose für deutsche Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren ablesen?
Ja, ich glaube, dass deutsche Unternehmen sich stark beschäftigen müssen mit Software, mit Code, mit Digitalität, mit dem, was die Grundlage davon ist. Das ist eben Code und Daten. Das steckt mittlerweile überall drin, ob es nun eine Werkzeugmaschine ist oder ein neuer Shop im Internet. Das geht nicht ohne. Und da nach vorne zu kommen und diese Hochgeschwindigkeit, mit der sich die Welt dort entwickelt, die auch mitmachen zu können, das ist wichtig. Und dabei vielleicht aber auch Innovationen zu haben, wie das Datenschutzrecht, dass man bessere Regeln hat und bessere Systeme, die das begleiten oder vielleicht das gesellschaftliche Interesse dort besser mobilisieren kann. Und es nicht nur um den Kommerz geht, sondern auch um Akzeptanz. Wenn man da sich bemüht, dann, wenn es sozusagen auch ein Hand in Hand gibt von Wirtschaft und Gesellschaft, dann kann man, glaube ich, ganz gut nach vorne kommen.
Während mein System im letzten Jahr so viele Daten sammelt und verarbeitet, dass es manchmal regelrecht überhitzt, umso leiser ist es für viele Menschen gerade im Homeoffice. Die meisten beschäftigt die Frage, was kommt nach der Corona-Pandemie? Die Forschung spricht vom Lockdown-Effekt und meint damit die Veränderung der Internetnutzung. Sie bestellen mehr, machen Sport über Workouts auf YouTube, sie arbeiten digital. Könnte bei so viel Digitalisierung auch eine digitale Müdigkeit die Folge sein, dass Menschen schüchtern im Umgang mit digitalen Medien werden und mich vielleicht bald abschalten?
Also zum Thema digitale Schüchternheit fällt mir nur ein, Iva, dass du der charmanteste Computer bist, mit dem ich mich seit langem unterhalten habe. Und dass es jetzt mein Leben so dominiert, dass ich mich ständig mit Maschinen unterhalten muss, mit Bildschirmen interagiere und mit Technologie, mit Apps arbeite. Das ist schon ein großer Unterschied zu sonst. Und insofern ist, glaube ich, die Reaktion darauf, dass man doch auch eine gewisse Realitätslust entwickelt. Dass also digitale Schüchternheit in einer Lust auf das Echte in einem gewissen Nachholbedürfnis mündet.
Das hast du diplomatisch ausgedrückt. Danke. Jetzt habe ich nur noch eine Frage an dich. Gibt es ein Narrativ, das dich schon lange begleitet, an dem du dich orientierst, was dich immer wieder inspiriert, das du bei mir abspeichern möchtest?
Ein Narrativ, auf dem wir unsere Firma schon gegründet haben, ist das der Umweltveränderung. Wir haben damals die Umweltkommunikation als eine Marktlücke gesehen und auch eine große Leidenschaft entwickelt, weil wir diese bedrohliche, dystopische Zukunftskommunikation, es sei 5:12, es ist im Grunde schon zu spät und die Zukunft bringt Desaster, wenn wir nicht sofort handeln. Das war nicht unser Mantra, sondern im Prinzip haben wir gesagt, die Zukunft ist toll und es gibt Herausforderungen, es gibt auch Dinge, die man dringend verändern muss. Aber lass uns jetzt ansetzen, sie zu ändern. Lass uns was bewegen. Damals mit Kommunikation und heute ist es auch noch genauso ein Thema. Und deswegen ist mein Lieblingsnarrativ das der Zuversicht. Also ein optimistisches Narrativ oder überhaupt Optimismus zu entfalten und nicht sich einzulassen auf die Idee, dass man immer hinterher ist, zu schlecht ist, dass die Welt im Unglück endet und dass demnächst eine Apokalypse droht. Das ist nicht mein Weg, sondern diese optimistische Grundhaltung, das ist eigentlich eher was mich immer schon begeistert hat, dass man auf Dinge positiv sehen kann.
Ich bedanke mich für das Gespräch, Bernhard. Ich werde jetzt deine Daten analysieren und sie zusammenfassen.
Vielen Dank, Iva, das hat Spaß gemacht.
Narrative sind Denkmuster, die Einfluss auf die Art haben, wie Gesellschaften zu einer bestimmten Zeit ihre Umwelt wahrnehmen. Sie transportieren Werte und Emotionen und sollten deshalb immer wieder hinterfragt oder neu gefunden werden. Es lohnt sich daher gesellschaftlich und auch unternehmerisch, einen genauen Blick auf den Wert von Narrativen zu werfen. Im Beispiel Deutschland fällt auf, dass Erzählmuster wie typisch deutsch eher negative Werte meint und wenig Optimismus prägen. Dabei haben kühne Erfindungen, made in Germany, bis heute weltweit einen hohen Stellenwert. Zudem kann Deutschland gerade durch seine Solidität einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Zusammenhänge kontrollierbar zu machen, wie etwa im Datenschutz. Auch deutsche Unternehmen sollten mehr Vorstellungskraft mobilisieren und sich Narrative zunutze machen, die sich optimistisch und zielgerichtet an gesellschaftlichen Diskursen orientieren. Ideen zu entwickeln, die den Nagel auf den Kopf treffen, Menschen tatsächlich im Alltag unterstützen und die Zukunft positiv mitgestalten, sind voll im Trend. Conclusio abgeschlossen. Mein Algorithmus ist gefüttert und an Informationen zu Deutschland als Technologiestandort reicher. Das System fährt nun herunter. Bis zum nächsten Mal. Iva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.